echaron y cerraron todo.
Unsere Promotion gesagt, morgen ist nun ein Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ist die Initialzündung. Und ich glaube, wie ich so erlebt habe, kirchengeschichtlich kann man das erweckungsgeschichtlich nachprüfen auch. Und jetzt geht es darum, wie können wir in dieser Kraft wachsen und in dieser Kraft bleiben. Es ist nicht eine Konferenz, so wichtig das ist. Wir brauchen es hin wieder. Ja? Wir brauchen es hin wieder. Mal einzutauchen, wie jetzt ich das erlebt habe bei His Glory und dann einfach wieder mal sich durchspülen zu lassen. Männer, Frauen, Gottesdienst dienen und das ist gut. Aber es geht um das tägliche Leben. Ich möchte uns etwas sagen jetzt über die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die Person des Heiligen Geistes. Und wir sind ganz unterschiedlicher. Ich kenne euch ja alle, die wenigsten kenne ich von euch, kenne nicht euer Glaubenslevel, ich weiß nicht. Welche Erfahrung ihr gemacht habt mit dem Heiligen Geist. Also ich teile das jetzt einfach so und hinterher auch noch Möglichkeiten, Fragen zu stellen und nicht. Jetzt wird es in einem Teil noch ein Break. Die Person des Heiligen Geistes, wie wir Gemeinschaft mit ihr erleben können. Und im zweiten Teil geht es dann um Geistesgaben, aber mit dem Schwerpunkt Sprachengebet, weil Sprachengebet ist der Schlüssel. Der Schlüssel für Geistesgaben, der Schlüssel für alles Mögliche, um im Bereich des Geistes zu wachsen. Das werde ich euch alles dann da tiefer hineinführen. Und es wird für der Herr wird Dinge tun jetzt und wir werden sagen, wow, weil der Herr geredet hat. Es geht nur nicht. Es geht einfach darum, was er heute vom Himmel her so euch zu sagen hat. Also, über die Person des Heiligen Geistes. Wir wissen, er ist die dritte Person. Ich habe ein Ausrufungszeichen dahinter gemacht. Er ist eine Person. Er hat alle Merkmale einer Person. Er kann reden und er redet. Er kann hören und er hört. Und er kann fühlen. Und er will Gemeinschaft und Freundschaft mit uns. Das war meine große Entdeckung. Ich will mal sagen, nach der Mitte der 90er Jahre. Ich hatte die Geistestaufe schon ein paar Jahre vorher erlebt, die Kraft des Heiligen Geistes erlebt, habe gemerkt, wie sich da was geändert hat, verschiedene Kraftwirkungen. Aber so dieses mit dem Heiligen Geist in Freundschaft zu leben und ihn als Freund und Helfer, das ist jetzt nicht die Polizei, sondern als Freund und Helfer in meinem täglichen Christsein, diese Offenbarung, sage ich mal, die hatte ich wirklich erst Mitte der 90er und das ist dann ganz, ganz toll gewesen. Das hat sich wirklich für mich was massiv geändert. In 2. Korinther 13, Vers 13 lesen wir das dann auch. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und im Griechischen steht hier dasselbe Wort in Apostelgeschichte 2, Vers 42, nämlich Koinonia. Koinonia. Und Koinonia war eines der vier Kernelemente der Urgemeinde. Laut Strong Konkordanz bedeutet Koinonia Partnerschaft, wörtlich Mitarbeit, Teilhabe, Teilnahme, sozialer Umgang, Wohltat, Wohltätigkeit, was ein Bereich, ne? Kommunikation, Gemeinschaft, Gefolgschaft, Beteiligung. Wow. Und alles in einem Wort, ne? Koinonia. Koinonia. Die Koinonia des Heiligen Geistes sei mit euch. Also das, was wir auf der horizontalen Ebene erleben sollen als Gemeinde, Apostelgeschichte 2, Vers 42, sollen wir auch auf der vertikalen Ebene erleben mit dem Heiligen Geist. Das ist noch megamäßig. Also statt Gemeinschaft könnten wir also jedes dieser Begriffe einsetzen. Die Partnerschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Ja. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bete ich, Heiliger Geist, ich möchte heute dein Coworker und dein Juniorpartner sein. Lass uns zusammen den Tag rocken. Und es ist nicht immer spektakulär, aber manchmal. Wer ist er und was dürfen wir erwarten und erleben, wenn wir aus der Gemeinschaft mit ihm leben? Und ich finde es interessant, Jahwe hat ja auch verschiedene, die Namen Gottes. Jesus hat verschiedene Namen gehabt. Und diese Namen, das ist nicht nur, ja, so heiß ich, sondern das bin ich. Das bin ich für euch, das bin ich in dir und das bin ich durch euch. Und ähnlich ist es bei dem Heiligen Geist genannt, ganz genauso. Die Namen des Heiligen Geistes, auf die wir gleich eingehen werden, machen seine Mission deutlich. Und sagt seine Mission in uns, wozu er uns gesandt wurde und in uns wohnt, aber auch dann seine Mission durch uns. Das heißt, Co-Worker und Junior-Partner. Was wir zusammen mit dem Heiligen Geist eben tun sollen, auch das steckt in seinem Namen drin. Das ist genial. Sein Dienst, der Dienst des Heiligen Geistes, ist also nicht nur ein Dienst für mich, für uns, sondern er dient dazu, dass wir dann, Paulus spricht vom Dienst des Geistes im Gegensatz zum Dienst des Buchstabens, dass der Dienst des Geistes durch uns möglich ist. Und da sprechen wir nicht nur von Pastoren, Apostel, Propheten, fünffältiger Dienst, Älteste, sondern von jedem im Volk Gottes. Amen. So, wir fangen an. Ich muss immer so ein bisschen auf die Uhr gucken. Das ist nicht, dass mir langweilig wird hier, ne, wann ist endlich rum, sondern ich gucke einfach, dass ich ein bisschen im Flow bleibe, im Zeitlichen. So. Ich fange mit dem Hauptbegriff an, mit dem Hauptnamen, den der Heilige Geist hat. Und zwar der Parakletos im Griechischen, der Parakletos und der Lehrer. Ich lese Johannes 14, Vers 16, da heißt es, das sind die letzten Worte, die Jesus so vor seiner Kreuzigung gesprochen hat, an seine Jünger, und er sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Parakletos geben. Ich werde da gleich deutlich machen, was dieses Parakletos heißt, was das alles beinhaltet. Ich will euch einen anderen Parakletos geben, einen der gleichen Art und Weise, der das gleiche Wesen hat wie ich. Dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Das ist schon, wow, mega Statement hier in diesem Vers 16. Er bleibt bei euch, ihr erkennt ihn und er wird in euch sein. Aber, so dann in Vers 26, Johannes 14, aber der Parakletos, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich sage euch, da hat er die Jünger echt schockiert, als er das sagte, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Parakletos nicht zu euch. So, was ist das, der Parakletos? Parakletos im Griechischen, das bedeutet einer, den man ruft. Einer, den man an seine Seite ruft. Damit er als Helfer an unserer Seite steht. Andere übersetzen Ratgeber, und das ist alles richtig, Ratgeber, Tröster, Anwalt, Ermutiger, Fürsprecher und Helfer. Jesus sagt hier, und ihr erkennt ihn. Das ist die Frage so an uns. Haben wir ihn erkannt? Erkennen manche übrigens nicht an Kopfwissen. Ja, Heiliger Geist, ich weiß schon, wer du bist. Ne? Du bist der Parakletos, das. 7 Punkte, ne? 3 Unterpunkte. So, also dich kennen wir. Und was kommt jetzt? Vorsicht. Kennen bedeutet hier nicht Kopfwissen, sondern, wie es im Hebräischen heißt, erkennen. Er erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Also eine ganz intime Bindung. Eine ganz intime Gemeinschaft. Und es geht um eine gelebte Gemeinschaft. Das hebräische Wort heißt ja Yada. Ein sehr vielfältiges Wort, Yada. Das ist das, was das Wort erkennen. Erkennen wir den Heiligen Geist bedeutet nicht auch ich weiß über ihn, sondern wir haben eine intime, eine enge Gemeinschaft mit ihm. Daniel 11, Vers 32 heißt es dann, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Ich habe euch gesagt, es geht darum jetzt, die Kraft Gottes, wie bleibt die bei euch? Wie erleben wir diese Kraft Gottes? Ganz einfach. Erste Antwort ist, indem wir den Heiligen Geist kennen. indem wir mit dem Parakletos verbunden, in dieser Verbundenheit auch leben. Dann entfaltet sich nämlich die segensreiche Wirkung dieser Innewohnung. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Der Gott des Universums, nicht nur irgendwie so ein bisschen Kraft von ihm, sondern der Gott des Universums, er selber wohnt in uns, in unserer Mitte. Das ist mega, oder? Mal kurz dabei stehen bleiben. Boah. Ich bin immer wieder begeistert. Das Schöne ist, Jesus hat es uns einfach gemacht. Wie wissen wir, wie der Heilige Geist ist? Jesus sagt, guckt mich an. Ich will einen anderen Beistand, gleicher Art, wie ich es bin, euch schicken. Darum, oh happy day. Freut euch, wenn ich gehe. Freut euch, wenn ich in den Himmel gehe. Für euch, ja, es ist ein Vorteil, wenn ich gehe, denn sonst könnte ich den Parakletos nicht vom Himmel her senden. Darum gucken wir uns nochmal kurz den Namen Jesu. Das heißt, wenn du auf Jesus guckst, wenn du weißt, wer Jesus ist, seine Art, sein Wesen, nachzulesen in den Evangelien, weißt du auch, wie der Heilige Geist ist. Jesus bedeutet im Hebräischen Yeshua. Das ist das Substantiv und bedeutet, wer weiß es? Yeshua.
Der Gesalbte.
Der Retter. Genau, der Retter. Christus ist dann der Gesalbte. Yeshua ist der Retter. Und das kommt von dem hebräischen Wort Yasha. Und ratet, Yasha heißt retten, helfen, verteidigen, erhalten, befreien, Sieg erhalten, in Sicherheit bringen, heilen und erlösen. Wow. Wunderbare Jesus. Yeshua. Was da alles bei ihm in dem Namen drinsteckt. Und nun hat der Heilige Geist dieselbe Art wie Jesus. Brian Simmons, der Übersetzer der Passion Translation, hat sich darum entschieden, da wo deutsche Übersetzungen Helfer oder Tröster oder Beistand übersetzen, da übersetzt er mit Retter. Ja, ist legitim. Weil er beschützt, verteidigt, führt, rettet von unserem alten Ich beispielsweise, von unseren Feinden, uns erhält, uns heilt. Und das Letzte dann zu seinem Namen, im Aramäischen, der Umgangssprache in Israel zur Zeit Jesu, heißt er, also Yeshua, Parakleta. Parakleta. Und das bedeutet, einer, der den Fluch beendet. Wow. Einer, der den Fluch beendet. Wer hat den Fluch beendet? Wo hat er den Fluch beendet? Am Kreuz. Und jetzt kommt der gleiche, das gleiche, die gleichen Wesensmerkmale, der gleiche Retter in uns hinein, wohnt dort, um jeden Fluch zu beenden. Quasi um das umzusetzen, was Jesus am Kreuz erworben hat. Übrigens auch all die anderen Köstlichkeiten und wunderbaren Segnungen, die Jesus uns am Kreuz erkauft hat. Der Heilige Geist ist der Umsetzer. Er ist der Parakleter, einer, der den Fluch beendet, und zwar ganz praktisch täglich in unserem Christsein. Nun, ein paar Beispiele. Was? Genau. Nehmen wir mal, er ist der Anwalt. Er ist der Anwalt. Wie reagierst du, wenn andere dich anklagen, wenn andere dich richten, wenn andere dich beschuldigen? Wie kannst du reagieren?
Ich verteidige mich.
Genau. Ich verteidige mich. Oder noch ein Schrittchen weiter, ich schlage zurück. Du willst mir was sagen? Ha, jetzt hör dir mal an, was ich dir zu sagen habe. Ja, das ist so der fleischliche Weg. Ne? Wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, dann sagen wir, Heiliger Geist, du bist mein Anwalt. Was sagst du denn zu diesen Anklagepunkten? Was sagst du denn zu dieser Kritik? Und manchmal sagt der Heilige Geist, das sind ein paar Punkte, die sind sogar zutreffend. Das sind ein paar Punkte, die sind sogar zutreffend. Oh, Heiliger Geist, du jetzt auch? Nein, der Heilige Geist klagt uns nicht an. Er überführt uns. Er weist uns zurecht. Und ich muss das manchmal, ich habe ja auch so meine Auseinandersetzungen, ich leite ein Redaktionsteam von alten Haudegen zum Teil, ja. Und ich komme da als Quereinsteiger und bin da seit 2 Jahren. Okay, wir kommen gut zurecht miteinander, aber das braucht dann manchmal. Heiliger Geist, was hast du dazu? Heiliger Geist. Und dann zu hören, was er zu dieser Anklage sagt. Er ist ein Anwalt. Die meisten Anklagen, by the way, kommen vom Teufel. Er ist der Verkläger der Brüder, er ist der Ankläger, er ist der, der deinen Müll gegen dich verwenden will, den er bei dir angerichtet hat. Ja, er verführt dich, irgendwas zu tun, dann nimmt er das und sagt, so, du Schwein, das wär, du willst ein Christ sein, am Sonntag in Gottesdienst gehen, ich habe dich gesehen, Samstagabend. Das ist nicht der Heilige Geist. Ja? Und dann sagst du, Moment, Heiliger Geist. Und der Heilige Geist, der arbeitet ganz, ganz eng und zumeist mit dem Wort Gottes zusammen. Das heißt, der Heilige Geist wird dir dann die entsprechende Bibelstelle geben. Als Anwalt. Hör auf deinen Anwalt. Ich spreche jetzt nicht über Trump, sondern ich spreche jetzt hier über den göttlichen Anwalt. Und er sagte, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nein, du bist gewaschen, reingewaschen durch das Blut. Du bist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und so arbeitet der Anwalt in deinem Leben. Er will dir helfen, im Umgang mit den Lügen des Feindes gegen die Anklagen zu bestehen, wenn der Feind versucht, Zweifel zu säen. Wenn er dir Erkanntes rauben will, erinnert dich der Heilige Geist. Moment. Nachher kommen wir noch auf das Sprachengebet. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, aber ich muss ja mit irgendwo anfangen. Also, der Anwalt verteidigt dich gegen alle Innenangriffe, aber auch Außenangriffe. Mir fiel der Stephanus ein. Ne? Stephanus hat eine super Predigt gehalten, aber die fanden dann viele nicht so super. Und dann haben sie mit ihm argumentiert und ihn angegriffen und angeklagt. Und was ist passiert? Der Heilige Geist als der Anwalt hat übernommen und hat durch ihn überzeugt. Die Feinde. Aber wie es so ist manchmal, die Leute wollen die Wahrheit gerade hören. Ne? Und dann haben sie ihn gesteinigt. Das war das Resultat. Aber trotzdem, er hat das Richtige gemacht. Der Heilige Geist hat durch ihn gesprochen und hat ihn verteidigt. Darum sagt es Jesus an anderer Stelle, sorgt euch nicht, was ihr reden werdet, wenn ihr mal vor Gerichte gezerrt werdet, wenn ihr verklagt werdet. Und manchmal kommen ja die Verkläger, der Teufel arbeitet sehr gerne mit Anklagen aus der eigenen Familie. Du, guck dich mal an, ne? Sonntags so, ne? Und montags, ne? Kennen wir alle. Diese Anklagen kommen nie vom Heiligen Geist. Und dann gibt uns aber manchmal der Heilige Geist dann die göttliche Antwort und sagt, ja, du hast recht. Und es tut mir so leid, dass ich dich da verletzt habe. Das heißt, du demütigst dich. Demut ist immer ein super Weg. Du brauchst es nicht abzuschreiben, du brauchst es nicht zu beschönigen, sei einfach echt. Mein lieber Sohn folgt derzeit Jesus nicht nach, obwohl er die Kraft des Heiligen Geistes erlebt hat. Er lag unter der Kraft Gottes am Boden in Kassel, wir hatten starke Zeiten, aber dann hat er sich für einen anderen Weg entschieden. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit ihm, war jetzt erstes Wochenende hier. Und ich sage, ja, du hast recht, er kennt meine Schwächen, er kennt meine, er wird nichts beschönigt, er wird nichts um, ja, ich bin so. Und dann doch sieht er, ich reagiere anders, ich gehe anders mit schwierigen Situationen, mit schwierigen Menschen um. Das ist die Gemeinschaft mit dem Anwalt. Die Gemeinschaft mit dem Anwalt. Ich gehe ein bisschen schneller. Der Tröster. Brauchst du manchmal Trost? An wen wendest du dich, wenn du Trost brauchst? Hand aufs Herz. Ja, es gibt gute Freunde. Ich bin so dankbar, dass ich gute Freunde habe. Ich habe vor ein paar Jahren eine ziemlich schwierige Zeit, auch der Neuorientierung beruflichen. Ich bin so froh, dass der Heilige Geist Menschen gebraucht, Geschwister gebraucht in Gemeinde, Seelsorger braucht, gute Freunde gebraucht, die mich getröstet haben. Verstehst du? Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes auch durch dich. Und er sagt, da gibt es spezielle Gaben. Da sind wir jetzt kurz beim Gabenbereich. Wenn du die Gabe des Trostes hast, dann tröste. Nicht billig, sondern mit seiner Weisheit, mit seiner Liebe, darfst du den Dienst des Geistes tun als Tröster. Warum? Der Tröster wohnt in dir. Wo kriegst du die Kraft zu Trost her? Von innen, von ihm. Tröster, Ratgeber. Wenn ich Rat brauche, ist er mein Ratgeber. Brauchst du manchmal Rat? Ja. Ist es gut, Freunde zu haben, die du fragen kannst? Ja. Ist es gut, einen Pastor zu haben, den du fragen kannst? In speziellen Situationen? Ja. Aber das sollte Hand in Hand gehen mit deiner Connection zu dem Ratgeber, der in dir wohnt. Wenn du den Heiligen Geist, der in dir wohnt, wenn du ihm Raum gibst, wenn du ihm Raum gibst, dann wird er deine Intuition schärfen und durchdringen. Manchmal hast du nämlich gar nicht die Zeit, groß Anlauf zu nehmen. Und jetzt ziehe ich mich mal drei Tage zurück. Du musst sofort raten, du musst sofort handeln. Du musst dich sofort entscheiden. Und darum bleibe erfüllt mit dem Heiligen Geist und rechne mit dem, was er dir an Rat flüstert. Übrigens macht er das selten so, dass eine Feuersäule erscheint oder ein Riesenengel oder so, sondern er redet einfach in deine Gedanken. Er redet einfach, ich schreibe die Gedanken dann oft auf. Heiliger Geist, was sagst du mir jetzt hierzu? Ich brauche dir Rat. Was sagst du? Und dann kommt das Sprachengebet, nachher dann mehr dazu. Und dann fließt es. Okay, danke, aufgeschrieben. Dann kommt eine Bestätigung durch einen Freund oder durch einen Pastor nächsten Sonntag in der Predigt. Sag ich, okay, I got it. Das ist Erkennen, Gemeinschaft, Beziehung mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt als Ratgeber. Das Gleiche gilt auch, dass er unser Führer sein will. Vielleicht noch ein kleines Beispiel als Ratgeber. Zu Beginn der Corona-Zeit, ich meine, heute sind wir alle schlauer, ne? Wir wussten ja, wie es geht. Ne? Ich wusste damals gar nichts. Ich sah die Bilder von Norditalien, ich sah die Transporte, die Leichen, die Säcke, ich wusste gar nichts. Ich wusste nur, we're in trouble, wir haben Probleme. Und dann ging es darum, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Das war ganz, ganz früh am Anfang. Da sage ich, okay, Heiliger Geist, ich habe jetzt keine Angst. Es ging mir gar nicht um Angst. Ich weiß, der Heilige Geist kann mich beschützen. Alles gut. Ich glaube an Heilung. Ich glaube an göttliche Gesundheit. Ich glaube an John G. Lake und das, was er in Südafrika erlebt hat. Also gar keine Frage. Wobei ich noch nicht sein Glaubenslevel habe. Das muss ich auch sagen. Aber ich habe gesagt, Heiliger Geist, wie soll ich Impfung? Und dann glaube ich gehört zu haben, ich bin immer so vorsichtig. Der Herr sprach zu mir. Okay, ich glaube, der Heilige Geist hat an mir geflüstert, dass ich mich impfen lassen soll, weil es um den Reisedienst geht. Okay, damals, es war ganz am Anfang. Und das war wirklich gut, ich habe gesagt, okay, Herr, dann aber ohne Nebenwirkungen und es muss alles nur. Alles gut. Ja, es war auch so. Ja, habe ich impfen lassen, okay. Ein paar Wochen später kamen dann Reisebeschränkungen für alle, die nicht geimpft sind und so weiter. Die konnten nicht in Kosovo oder sonst irgendwo. Alles wurde abgeriegelt. Ich sage, okay, danke, Heiliger Geist. Ich habe mich im Glauben impfen lassen. Woher hatte ich den Glauben? Nicht aus irgendeiner der verschwurbelten Verschwörungstheorienformen Foren. Nur vom Heiligen Geist. So, ja. Also ich will hier niemand zu nahe treten. Ich weiß, es gibt da auch im Leib Christi gibt's ja ganz unterschiedliche Erkenntnisse. Ich habe aus Glauben gehandelt, weil ich das Wort hatte. So. Andere hat ein anderes Wort. Sei sich deiner Meinung gewiss. Und bitte stülpe deinen Glauben mit anderen über und richte es nicht, weil das ist nicht der Heilige Geist. By the way. So. Wenn ich Rat brauche, ist er der Ratgeber. Er will mich führen. Der Heilige Geist sagte beispielsweise zu Petrus, der dachte über die Vision nach, die er von Gott gekriegt hatte. Und da sagte der Heilige Geist, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Wow. Wer möchte das auch erleben? Okay, gut, der Herr hat es gesehen. Der Herr hat eure Hand gesehen, genau. Und es kann gut sein, dass du heute Nacht einen Traum hast. Ja, ich sage, Christsein funktioniert letztlich nur übernatürlich. Und in Zukunft wird es immer mehr so sein, dass wir mit unseren Ressourcen, mit unserem Kopfwissen, mit dem, was wir gelernt haben, nicht weiterkommen. Es wird dunkler werden und wir werden heller leuchten. Das ist mein Glaube. Ich glaube, dass ich auch hier bin, ein Stück weit euch zu ermutigen, zu sagen, ja, das übernatürliche Lebensstil, das ist der normale Lebensstil in den Augen Gottes, und wenn du es solches dann kommst. Und da sind wir dabei, Entdeckung zu machen. Also, da sagte der Heilige Geist, und er sagt es vielleicht dir, ja, ruf doch mal den an, geh doch mal dorthin, oder du kriegst, wie es heute Morgen in dem Zeugnis sagte, du kriegst in dem Moment den Impuls. Ich hatte nicht vor, diesem neunjährigen Mädchen zu dienen. Eine Sache hatte ich vergessen heute Morgen bei dem Zeugnis. Später erfuhr ich dann von meinem Mitarbeiter-Ehepaar, die Kinderarbeit machen, sagten, Michael, Pastor Michael, dieses Mädchen war mit ihren Geschwistern beim letzten Sommercamp in den Bergen mit dabei. Die war hochgradig dämonisiert. Die hat die ganze Gruppe aufgemischt. Die hat nicht zugehört. Die hat nur Troublemaker. Okay, gut, dass ich nicht wusste, ne? Ja, gut, wenn du manche Dinge nicht weißt. Lebe im Heiligen Geist und dann sagt er dir, okay, tu das jetzt. Ich habe hier ein Werk vorbereitet. Das ist mein Hauptgebet in Kosovo. Herr, ich will in den vorbereiteten Werken gehen, die du vorbereitet hast. Aber bitte, das gilt nicht für Kosovo. Das gilt hier für dich, für dein tägliches Leben. Heiliger Geist, was ist heute dran? Ja, und du wirst nicht jeden Tag spektakuläre Dinge erleben. Okay, selbst die Apostelgeschichte ist seitenweise oder jahreweise, wo man nichts davon findet. Man denkt dann immer, das wäre in 3 Jahren alles passiert. Ne? Ist nicht. So.
Kannst du die Bibelstelle mal sagen, von Petrus? Die Bibelstelle?
Die Bibelstelle von Petrus, ja. Apostelgeschichte 10, Vers 19. Aber auch Apostelgeschichte 13, Vers 2. Da sagte der Heilige Geist. Ich bin mit der Gemeinde verbunden, egal welche Gemeinde das ist. Da geht es um Älteste. Ich sage, Leute, guckt nicht mit eurem natürlichen Sinn. Oh, der kann ganz gut reden, ne? Und der ist Sparkassendirektor, ne? Und der war früher in der Kirche so, ne? Da wurden dann die, ja, kennen wir alle, ne? Frau Direktor. Nein. Warten, Heiliger Geist, wen sonderst du uns aus? Wen legst du uns aufs Herz? Und es ist vielleicht, es sind vielleicht die 11 Brüder von David. Ne, wir kennen die Geschichte, wo der Samuel sagt, wo ist denn der Jüngste? Ne? Oh, der David, der hütet da im Stall da die Schafe hier, der riecht doch nicht gut. Ne? Nein, wir sind die. Wir sind bereit. Ne? Und Samuel sagt, no way. Ne? So, dann geht er und sucht dann den, sieht den David da und der hatte keine Ambitionen. Und ne, die Rest der Geschichte kennt ihr. Ich mache euch Mut, auch jetzt als Leiterschaft. Wenn ihr Mitarbeiter fragt, trefft sie immer weniger. Die Vernunft ist nicht ganz verkehrt. Also versteht mich da recht. Ne? Es gibt noch Dinge, wo... Aber Vorfahrt sollte immer der Weg des Geistes sein. Ja? Und es ist nicht so, dass der Heilige Geist immer die verrücktesten Entscheidungen trifft. Also das ist, muss man auch sagen. Ne? Das ist immer so ein Mittelmaß. Ne? Aber vielleicht gibt es dann David bei euch in Reihen. Nur Pastins oder dort oder hier. Und er wartet nur, dass ihr ihn aus dem Stall bringt. Wir denken oft so, ja, Matthew, mein Freund, hat mir jetzt erzählt, bei diesem Heilig-Geist-Meeting, das wir jetzt in Kosovo hatten, letzte Woche, Hände aufgelegt dann auch. Und dann hat er sich mit einem jungen Mann getroffen, der saß am Ausgang, war so immer so auf dem Sprung. Und mit dem hat er sich getroffen, weil der wollte ihm unbedingt was erzählen. Und dann hat er ihm erzählt, ich habe für alle gebetet, Handauflegung, die erfüllt werden wollten mit dem Heiligen Geist und so. Und dann hat er ihn gebetet. Und dann sagt er, Matthew, als ich gekommen bin in die Versammlung, ich hatte so schlimme Kopfschmerzen, Nackenschmerzen total. Und mit dem Gebet war total alles weg. Aber der Betreffende, er wird nicht gern gesehen in der Gemeinde. Er lebt in einem ganz armen Verhältnis, hat nicht mal eine Dusche, hat nicht mal Kühlschrank in seiner Wohnung. Und es ist wichtig, dass wir uns da frei machen. Und der Heilige Geist öffnet uns da manchmal die Augen und er zeigt dir die Nobodies, die No-Names, weil er was mit ihnen vorhat. So, das steht alles in dem Manuskript, das hatte ich gerade so den Eindruck, aber mit euch zu teilen. Der Heilige Geist ist der Ratgeber. Er ist der Helfer, wenn du Hilfe brauchst. Ich sag euch was, ich bin als Quereinsteiger in die Charisma-Redaktion gekommen, sollte den Redaktion leiten. Ich habe lange gezögert, es musste dann wirklich Überzeugung dann von ihm geleistet werden, dass ich mich da reingegeben habe. Und ich sagte jeden Tag, Heiliger Geist, ich kann, ich weiß es nicht. Welche Artikel soll ich raussuchen? Welche Prioritäten setzen? Wenn ich Artikel redigiere, ja, ich muss dann manchmal auch, was nehme ich nicht? Es wird mir manches angeboten und sagen, der Herr segne dich. Nicht von meinen Mitarbeitern jetzt, oder wir haben ja auch viele Gastautoren oder Leiter von Ministries, die sagen, und Oma, was schreiben und so. Heiliger Geist, du bist mein Helfer, ich brauche dich. Ja? Und dann habe ich oft nicht die Zeit, 3 Tage Anlauf zu nehmen, sondern meine Intuition, die soll so durchdringen sein, dass ich merke, das nicht. Dann bete ich vielleicht nochmal drüber. Ich muss oft sehr schnell Entscheidungen treffen. Das heißt, bleib erfüllt zum Heiligen Geist. Nachher kommt was zum Sprachengebet, eine ganz spannende Geschichte. Ich kann es euch versprechen, also auch für die zweite Halbzeit dann. Ja. Ah, ich liebe sie. So, Helfer, auch was die Fürbitte angeht, das mache ich hier nur ganz kurz. Aber ich lese euch die Bibelstelle und nachher gehe ich darauf ein. Er will dein Fürbitter sein. Weißt du, dass du 2 Fürbitter hast? Jesus, wo macht er Fürbitter? Rechten Seite des Vaters. Ne? Das ist so die himmlische Abdeckung. Permanent betet er, dass der Glaube nicht aufhört, denn der Satan versucht euch zu sichten wie den Weizen. Er aber bittet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Halleluja. Es ist trotzdem gut, wenn du andere Fürbitter hast. Also vielen Dank für alle, sage ich immer, die für mich beten, wenn ich unterwegs bin. Ich spüre eure Gebete. Paulus tat es auch. Darum bittet er um Fürbitter. Also sagt er auch, danke, es reicht mir, wenn Jesus für mich betet. Ne? Nee, demütig, ich sage, ja, ich mag es, ich schätze es, wenn du Fürbitte für mich gibst. Das ist ganz wichtig und toll, wenn dann der Heilige Geist die Fürbitte der Fürbitte leitet. Oder nicht irgendwelchen Vernünfteleien rauskommen. Ich bin so dankbar. Ich weiß nicht, wer Kingdom Impact kennt, Ministry, Monika Flach, genau. Die traten auf mich, kamen auf mich ran und sagten, die Monika fragt mich, Michael, ich habe den Eindruck, ich soll dir Fürbitte an die Seite stellen für dieses Jahr. 1 Jahr lang. Für Leiter. Why? Oh, dachte ich, oh, vielleicht ist es notwendig. Vielleicht ist es notwendig. Wir haben eine ganz liebe Fürbitterin, die Kontakt zu uns hält, gut an mir, und die mit dem Fürbitterteam regelmäßig täglich für mich, für uns, für den Dienst, Charisma und so weiter. Halleluja. Aber das Schöne ist, Jesus der Fürbitter, der Heilige Geist beauftragt Fürbitter, aber wir haben auch den Fürbitter in uns. Listen, hört zu. Römer 8, 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Wo ist er? In uns ist er. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit, sprich die Unfähigkeit, Resultate zu erzielen, zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen der Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, ein, sodass, wie es vor Gott richtig ist, in perfekter Harmonie mit Gottes Plan unsere Bestimmung geschieht. Gibt es einen besseren Fürbitter als der Heilige Geist selber?
Nein. Nö.
Ich werde nachher Beispiele bringen beim Sprachengebet. Genial. Alles, wie es vor Gott richtig ist, in perfekter Harmonie mit Gottes Plan und unserer Bestimmung. So betet er durch uns. Das ist zum Thema Fürbitte. Römer 8, Vers 26. Zum Schluss, jetzt haben wir gleich ein Päuschen. kommen wir nochmal auf den Lehrer zurück. Das heißt hier, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, 26. Wichtig ist, vergesst die Lehrer eurer Schulzeit. Nicht die Lehrerin, aber die Lehrer. Denn der Heilige Geist lehrt anders. Im Hebräischen ist Lehre nämlich umfassend und ganzheitlich. Da geht es nicht um die Vermittlung von Kopfwissen, sondern er zeigt dir, wie es geht. Hattet ihr Eltern, die euch gezeigt haben, wie es geht in mancher Hinsicht?
Nein.
Ich leider auch nicht. Ne? Mir wurde gezeigt, wie es nicht geht. Also, dass es nicht geht, wie ich dachte, dass es geht. Ja, das hat mich letztlich nicht so wirklich ermutigt. Das heißt, die handwerklichen Fähigkeiten bei mir sind, muss immer wieder ankämpfen, dass ich auch mit dem Heiligen Geist handwerkliche Dinge tun kann. Und bin dann sehr stolz, wenn mir was gelingt und was bleibt, das wie ein Gartenzaun oder so, dann als Resultat übrig bleibt. Ja? Aber der Heilige Geist, er nimmt uns bei der Hand, er zeigt uns die Dinge, er lässt uns Fehler machen. Wir werden das nachher noch hören über die Gebrauch der Geistesgaben. Und da ist keine Verdammnis. Er nimmt dich ans Händchen und darf seine erste Prophetie loslassen und ich schwöre dir, es war nur 50% von Gott. So what? Das andere war ermutigend. Kam von dir. Und du hast was gelernt. Learning by doing, das ist das Prinzip, wie der Heilige Geist uns lehrt. Ganzheitlich. Nicht in dem Sinn der Vermittlung von Kopfwissen, sondern er gibt Herzenserkenntnisse. Er lehrt uns zuerst über unser eigenes Herz, das ist eine eigene Predigtreihe. Achte auf dein Herz, das kommt irgendwann anders. Er enthüllt dazu uns Geheimnisse aus der Schrift. Er hilft uns beim Verstoffwechseln der Wahrheiten. Viele Christen sind voll mit Kopfwissen. Einer in Kosovo, ich will halt jetzt ein bisschen Kosovo-Modus sagen. Das ist auch gut, ne? Dann, sie sind weg, ne? Die kennt ihr nicht, ne? Und es ist niemand aus der Nachbarschaft. So. Und ich habe die Bibel 100-mal gelesen. Und dann denke ich, okay, aber sein Leben ist ein leider ein bisschen nah. Okay. Das Wort allein reicht manchmal nicht. Sprich, es zu wissen. Biblisches Wissen ansorgen, das machen die Pharisäer auch. Die waren die Bibelkenner, das waren die Spezialisten, das waren die ernsten Bibelforscher der damaligen Zeit. Ja? Und erkannten aber nicht die Wahrheit. So, der Heilige Geist ist anders, er verstopft es. Er hilft dir bei der Umsetzung, er motiviert dich. Ja? Wenn du sagst, okay, heute in der Predigt, das soll ich machen. Aber ehrlich gesagt, ich habe gar keine Lust zu. Ja, du hörst eine Predigt über das Fasten. Ja, ich könnte euch eine Predigt über Fasten halten. Welche Resultate des Fasten? Ich werde nachher das mit Sprache mit. Eigentlich habe ich keine Lust mehr. Wow, ich. Nee. Dann kannst du sagen: Heiliger Geist, du bist mein Lehrer. Schaffe in mir die Motivation. Das Wollen. Ich brauche vielleicht, brauch vielleicht noch einen Meter, bis ich dahin komme, wo du mich hier hinführen willst. Außer der Heilige Geist, kein Problem. Ja, das ist der Heilige Geist. Er ist nicht der Lehrer aus der Schulzeit. Noch, schon gerade der in Kosovo, da wird noch gelehrt, wie wir vor 40 Jahren Lehrer hatten oder vor 60. Mit dem Schock, mit dem Frontal und so. Ja, ja, es ist alles nicht so einfach dort mit den Lehrern. Aber eine andere Geschichte. So, beim Erinnern, und damit schließe ich jetzt auch für die Pause, beim Erinnern greift er auf das zurück, was du an Wahrheiten bereits erkannt hast. Ja? Also er gibt dir nicht nur Neuoffenbarungen aus dem Wort, aus der Schrift oder dass er dir Zusammenhänge zeigt, sondern er erinnert dich auch an das, was du gelehrt wurdest. Er aktualisiert es gewissermaßen in die jeweilige Situation. Ja? Letzte Woche erst hast du eine Predigt gehört über Vergebung. Jetzt bist du in der Situation in deiner Ehe. Es ist, als ob du es vergessen hättest. Ja, kennen wir, ne? Von Nachbarn, ne? Die kennen wir so Sachen. Ne? Ich kenne es von mir selber auch, ne? Wo ich sage, okay, und dann erinnert mich der Heilige Geist. Und er schreit nicht rum. Michael, erinnerst du dich an deine letzte Predigt? Ja, Herr, aber du weißt, Naja, im Heiligen Geist zu diskutieren übrigens. Nicht, dass er immer das letzte Wort haben muss, aber hat das letzte Wort. Und es ist immer wahr, und es ist immer liebevoll, und es ist immer erbauend, und es ist immer freisetzend, und es ist immer perfekt. Perfekt. So, Amen. So, das war es jetzt erstmal für die erste Halbzeit. Und ich bete, dass das jetzt versiegelt. Heiliger Geist, du bist ein wunderbarer Freund und Helfer, Lehrer und Erzieher. Du bist nicht fern, du wohnst in uns. Und gerade jetzt versiegele ich das, was wir über dich gehört haben. Und wie wir aus der Gemeinschaft mit dir heraus leben können, in den Herzen der lieben Geschwister hier. In Jesu Namen. Amen. 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 Bis 3 Uhr. Pause. Okay. Aber wir sind pünktlich, ne? Also ich bin da nicht der gute Hirte, der alle verdroschreut, die Schafe zusammen sammeln will. Sind wir pünktlich, 5 Minuten reicht für Small Coffee und 5 Schritte ins Haus. Oder 10. Wenn du kleine Schritte, das Gesamte, da können wir. Ich habe mich aber jetzt nicht abgesprochen, was wir das machen können oder so. Das werden wir noch tun. So, ganz spannend. Zweite Halbzeit steht zu der Überschrift die Gaben des Geistes. Zwei Drittel müssen wir sprachen, Rede, ein Drittel Geistesgaben im Allgemeinen. Und anschließend werden wir dann eine Segnungszeit haben. Ja, das ist so der grobe Plan. Ja, Frage an euch: Was wäre, wenn es eine Geheimsprache gäbe, um mit Gott direkt zu reden, die nur er versteht? Die Anliegen wären hundertprozentige Wahrheit, die er da vor ihm bringt. Und ihr kommt immer ohne Umwege damit bei Gott an. Und er würde euch sogar immer antworten.
Wer?
Wir können nur drüber reden, dass das so eine Möglichkeit so sein könnte, die uns manches erleichtern würde. Ich will jetzt nicht spoilern, aber die Sprache gibt es wirklich und die könnt ihr bekommen. Kostenlos. Kostenlos. Kann man nicht erlernen. Aber dazu jetzt gleich etwas mehr. Nicht zufällig, ich habe heute Morgen über die Geistestaufe gelehrt, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Feuertaufe, und nicht zufällig geht die Geistestaufe und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist mit dem Sprachengebet Hand in Hand. Mit der Taufe im Heiligen Geist empfangen wir die Kraft aus der Höhe und mit dem Sprachengebet behalten wir die Kraft aus der Höhe. So ein steiles Statement. Aber gut. Darum ist diese Gabe der Sprachenrede so umkämpft. Und der Feind hat schon von Anfang an, aber auch als es dann die mächtige Ausgießung Azusa Street dafür gesorgt und versucht, Nebelkerzen zu zünden, Verwirrung zu stiften im Leib Christi. Wir alle kennen die Berliner Erklärung. Wir wissen, was diese fatale Entscheidung für den Leib Christi in Deutschland bedeutet hat. Viele sagen, das war die Ursache für den Ersten Weltkrieg, dass der Heilige Geist an der Stelle abgewiesen wurde. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber es gibt andere Beispiele aus der Geschichte, wenn der Heilige Geist ein Angebot macht und dieses wird dann mehrheitlich zurückgewiesen, auch vom Leib Christi, dass es Konsequenzen haben kann für Nationen. Es gibt auch Beispiele von Amerika, Great Awakening, wo daraufhin, nachdem es abgelehnt wurde von weiten Teilen, dann ist zum sogenannten Sezessionskrieg gekommen, Südstaaten, Nordstaaten. Also interessante Parallelen. Es ist umkämpft. Dieses Thema, und wenn wir jetzt Zeit hätten, dann würde ich euch fragen, was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht mit dem Thema Sprachenrede? Was ist eure Erkenntnis? Die haben wir jetzt alle nicht, darum teile ich euch meine Erkenntnis mit. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Und das ist jetzt meine Erkenntnis, aber auch meine Erfahrung, meine und die vieler anderer, mit denen ich unterwegs bin, zum Thema Sprachenrede. Zunächst, es ist eine Verheißung für alle. Markus 16, Vers 16 folgende lesen wir. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden. Sprachengebet ist also eng verknüpft, kommt daher mit der Kraft des Heiligen Geistes und dem Missionsbefehl. Notiz. 1. Korinther 14, Vers 5a lesen wir wieder eine Verheißung, wo Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Wer ist alle? Alle. Richtig, danke. Ja. Manchmal die einfachen Antworten, die aha, alle. Alle. Nicht eine besonders auserwählte Gruppe. Alle. Die Verheißung erfüllt sich das erste Mal wann? Apostelgeschichte 2, Vers 4. Asima hat darüber gepredigt. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu reden in anderen Sprachen, wie der Geist es ihnen eingab. So, dazu sage ich jetzt gleich, was war das ein bisschen Spezialfall war. Zur Praxis, kommt gleich zur Praxis, es gibt verschiedene Arten von Sprachenreden. So, und das ist schon mal die erste Mega-Wahrheit, die viele Konfusion und viele Verwirrungen im Leib Christi verändern kann. Es gibt verschiedene Arten von Sprachenrede und darum gibt es auch verschiedene Auswirkungen. 1. Korinther 12, Vers 10. Es gibt verschiedene Arten von Sprachen. Glossolaleo ist das griechische Wort. Glosse, die Sprache. Kann auch übersetzt werden mit Zunge. Und darum gibt es Zungenrede oder Sprachenrede. Und beides ist richtig übersetzt. Ja? So. Was sind neue Sprachen? Erstens. Es ist eine irdische Sprache, um vor anderen oder mit anderen zu sprechen, die du aber nicht gelernt hast. Du hast übernatürlich die Fähigkeit empfangen, beispielsweise ins Chinesisch zu reden. Das ist jetzt kein Witz, sondern in Azusa Street war hauptsächlich die Sprachenrede diese Form. Es war eine Missionsbewegung, die schickten Missionare aus. Sie dachten ja auch, der Herr kommt gleich wieder, ne? Keine Zeit, irgendwie Sprache zu lernen. Dann wurden die Missionare ausgesendet nach China und sonst wo. Und die konnten beten, predigen, lehren in Chinesisch. Ist eine übernatürliche Wirkung, ist eine Möglichkeit der neuen Sprachen. Und es ist kein Entweder-Oder. Es gibt verschiedene Arten von Sprachen. Das andere ist, es ist eine übernatürliche Sprache, um vor oder mit anderen zu sprechen, die von anderen verstanden wird. Wir sprechen hier von einem Hörwunder. Das war, ich glaube, in Freilassing, wo ich auf einer Konferenz gesprochen habe. Und dann habe ich, wie ich das manchmal mache, die Sprachen vorne. So wie jetzt. Dann kam anschließend jemand auf mich zu und sagte, hey, ich komme aus Polen. Ich habe dich verstanden, was du gesagt hast. Du hast in Polnisch zu mir gesprochen. Ich bin sicher, ich kann kein Polnisch. Aber übernatürlich, wir sprechen hier nicht von einem Sprachwunder, weil ich habe hier den Polnisch, sondern ich habe in der himmlischen Sprache. Aber das Hörwunder war so, dass es bei ihm ankam. Drittens, es gibt diese Sprache, ich stelle mich nach vorne und spreche oder singe in Sprachen. Und es braucht eine Auslegung, damit es verstanden wird. Erinnert euch heute Morgen, ich habe einen Sprachengesang. Da pusht mich so ein bisschen der Heilige Geist und dann habe ich in Sprachen gesungen. Und was daraufhin folgte, das habe ich ausdrücklich markiert, war die Auslegung. Ich habe die Auslegung gesungen in Deutsch. Und es kam eine Schwester auf mich zu und sagte, oh, das hat mich sehr berührt. Es ist oft so, wenn der Herr so himmlisch zu uns spricht, dann kommt es nicht in den Kopf, sondern ins Herz. Und es können ganz einfache Worte sein. Es war also jetzt nicht die Mega-Offenbarung. Aber herzensberührend.
Also du hast erst Sprachengebet gesungen.
Richtig.
Und anschließend die Auslegung, gesungen. Ohne dass du es gewusst hast.
Richtig. Mhm. Genau. Kann es funktionieren. Das Dritte. Vierte, es ist eine übernatürliche Sprache, um mit Gott zu sprechen. Man nennt es auch die Sprache der Engel. Manchmal mit persönlicher Auslegung. Das heißt, wenn ich in Sprachen bete, für mich in meiner Gebetssprache, ich bin allein am See, sonst irgendwo, Schakoli, dann bekomme ich innerlich die Auslegung. In meinem Geist weiß ich, was ich jetzt bete. Es ist dann ganz spannend, für wen ich bete, für was ich bete. Große, kleine. Manchmal nehme ich das dann als Sprungbrett und bete dann auch mit meinem Verstand diese Dinge weiter. Ne? Warum kommt mir jetzt gerade die Tante Lisbeth in den Sinn, ne? Während ich in Sprache bete? Ja, was ist mit Tante? Ja, dann bete ich in Sprachen weiter. Und dann manchmal kommt mir, aha, okay. Und Heiliger Geist, soll ich noch? Ja, ruf sie mal an. Ja? So Dinge entwickeln sich in diesem Bereich des Geistes. Wir machen eine Unterkategorie auf, das heißt, wir konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen auf dieses persönliche, auf diese persönliche Sprachenrede. Wie gesagt, es gibt die Sprachenrede als Botschaft. Wenn du es vor der Gruppe tust, brauchst du Auslegung, ob gesungen oder gesprochen. Aber es gibt auch die Form persönliche Sprachengebetes, wie wir gleich hören werden, in 1. Korinther 14, Vers 2. Da heißt es, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Ja? Da kommt wieder das Wort Laleo. Er redet im Geist Geheimnisse. Wer in einer Sprache oder in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Und jetzt wird, was ist es, wenn wir zu Gott reden, dann ist es ein Gebet.
Ja.
So, ich bin aber bei diesem Sprachenrede mal geblieben. Wenn du zu Gott sprichst, ist es Gebet. Darum geht es nicht nur um Sprachengebet, sondern es geht um Sprachenrede. Vor Menschen und zu Gott. Ja, seid ihr noch mit mir? Ich will es jetzt so kompliziert machen, aber wir müssen ein bisschen differenzieren, damit wir auch denen antworten können, die dann, ich hatte das mit irgendjemand vorhin, ein paar Antworten. Wie antworte ich dem, der sagt, ah, das ist von unten oder das muss immer ausgelegt werden. Ja. Ich kenne Gemeinde, da ist eine Diskussion, nein, Sprachengebet darf nicht öffentlich im Gottesdienst sein. Ne? Weil, ich hoffe, dass mit dem, was ich exegetisch euch so ein bisschen weitergebe, ihr dann auch hinterher mehr Klarheit habt. So. Denn Vers 14, wir bleiben in 1. Korinther 14, haben wir Vers 2 geguckt, wir gucken Vers 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, was passiert da? So betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Im Griechischen finden wir nun dieses Wort Boisochomai. Asima kann es übersetzen gerade. Markus ist leider ein Tier, das uns hätte ich nicht. Boisochomai bedeutet Gebet und zwar schließt es eine ganze Menge verschiedener Gebetsformen ein. Das heißt, ausdrücklich betont Paulus, es gibt eine Form von Sprachenrede, die ist Sprachengebet. Exegetisch klar. Boisochomai. Wer betet? Mein Geist betet. Wer betet nicht? Mein Verstand. Er ist fruchtleer. Conclusion. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist und ich will auch beten mit dem Verstand. Ja? Hand in Hand. Verstand und Geist. Und in der Stelle ist es ganz klar, dass es im Sprachengebet geht. So. Direkte Kommunikation mit Gott. Du bist fokussiert auf die Person Gottes. Gott hat Wunsch nach Gemeinschaft. Du sprichst mit ihm. Und dabei geht es, im Gebet soll das immer, übrigens immer Dialog sein. Ne? Wir gehen ja manchmal mit Gebet so, ne? Wir bringen unser Anliegen, ne? Legen sie ihm hin, gehen wieder. Und ehe Gott dazu kommt, Gott wartet gerade, er wollte dir gerade antworten, bist du schon wieder weg, ne? Bist du schon wieder am Handy, ne? Musst du wieder irgendwas tippen, musst du wieder was machen. Gebet ist Dialog. Auch das Beten im Geist. Ja? Also du fokussierst dich auf Gott, du darfst mit Antworten rechnen, du sendest auf einer göttlichen Frequenz gewissermaßen und kriegst die Antworten auch auf göttlicher Frequenz. Und als kleine Nebenwirkung wirst du erfrischt im Geist.
Aber du bist nicht immer, dass man dann eine Antwort kriegt, wenn man in Sprachen betet?
Nein, die kommt manchmal nachher. Werde ich dir vielleicht gleich ein schönes Beispiel erzählen. Die Antworten, die dann kommen. Ne? So, wichtig, wir sprechen zu Gott, dann sprechen wir in Geheimnissen. Das heißt, der Verstand versteht uns nicht. Gott will uns Geheimnisse offenbaren. Während du in Sprachen mit Gott sprichst, wird der Heilige Geist aktiv und offenbart dir Geheimnisse. Das kannst du nachlesen, 1. Korinther 1. Er erforscht die Tiefen der Gottheit und teilt dir Dinge mit. Erkenntnis über Gott, über dich, über seinen Plan für dein Leben, Geheimnisse über Menschen. Geheimnisse für Gott sind immer dazu da, offenbar zu werden, auch für dich. Das heißt, wenn du im Geist Geheimnisse betest, möchte dir der Herr dann auch zeigen, über kurz oder lang, was du da gebetet hast und was es für Auswirkungen hat. Meistens in Gedanken, aber manchmal, wie wir gleich hören werden, auch dann ganz in der Praxis. Ich gehe hier sehr schnell jetzt. Wer in einer Sprache betet, erbaut sich selbst. Heißt es hier. Übrigens, Vers 4. Je mehr das in einer Gemeinde tun, je mehr Einzelne, je mehr wird die Gemeinde gebaut und aufgebaut. Klar. Ne? Wenn ihr alle anfangen würdet, ein Gebetsleben in Sprachen, ein Sprachengebetsleben zu entwickeln, ein persönliches, wenn ihr euch aufbauen würdet, jeder Einzelne, ihr hättet Ergebnisse. Ihr hättet Ergebnisse. Noch mehr, wie ihr bisher schon habt. Ne? Startet ihr denn bei Null. Natürlich habe ich das andere auch alles im Schirm. Wer aber prophezeit, der erbaut den Leib. Wer prophezeit, wer prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde und so weiter. Ist alles richtig. Komme ich gleich zu, aber jetzt erst hier noch mit dem Sprachengebet fertig. Wenn du im Geist betest, erbaust du dich selber. Du stärkst deinen inneren Menschen, deinen Geist. Und wie es in 1. Petrus 2, Vers 5 heißt, du erbaust dein Inneres zu einem geistlichen Haus. Das heißt, der Heilige Geist wohnt schon da, aber manchmal ist es eher so eine Behelfsbewohnung. Ne? So eine Einzimmerwohnung mit Kochnische. Ne? Aber der Heilige Geist sagt, ich möchte gern, schaffe du Raum in mir. Ja? Und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber indem du im Geist betest und dein geistliches Haus baust, je größer wird der Wohnort. Du baust eine Hütte, mit der Hütte fängst du an, ein anderes Einfamilienhaus, dann bist du irgendwann bei einer großen Villa gelandet. Ne? In vielen Räumen, Orten der Gemeinschaft. Der Heilige Geist dir sein Reichtum schenkt. Eine inwendige Geschichte. Du baust dich selber auf. Du baust auch deinen allerheiligsten Glauben auf, Judas 20. Da gehen wir jetzt nicht zu tief rein. Vielmehr erzähle ich ein Beispiel, wo beides zusammenkommt. Es war einmal, das kann ich nicht sagen. Es war einmal eine kleine Hausgemeinde in Brasilien. Die wurde von den Missionarien dann unterwiesen, viel in Sprachen zu beten. Ja, und wie die Brasilianer so sein können, sie waren gehorsam und machten das. Ja, beteten also in Sprachen, beteten im Geist, bauten sich auf. Und eines schönen Tages kam einer von dieser Gemeinde, wartete auf seinen Arbeitskollegen und der kam aber nicht. Da ist der, bleibt der und dann ging er, ihn zu suchen. Und in dem Schuppen, wo er dann hinkam, wo er normalerweise arbeitete, da roch es schon ziemlich streng. Er machte die Tür auf zu dem Schuppen und sah dort seinen Kollegen, der sich aufgehängt hatte. So, was wäre die natürliche Reaktion? Abhauen. Krankenwagen rufen, keine Ahnung was. Aber er war so einer dieser Geistbeter. Der Heilige Geist pushte ihn, er sollte ihn abschneiden. Dann nahm er ihn ab, legte ihn hin, er war mausetot. Wie gesagt, er roch schon ähnlich wie der Lazarus vielleicht so ein bisschen. Und dann fing er an, über ihn zu beten. Und tatsächlich, das Leben kehrte zurück und er wurde von den Toten auferweckt. Er führte ihn zu Jesus, was passierte also am Nachmittag? Er führte ihn zu Jesus, er nahm Jesus als Herrn und Retter an und er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Was war passiert? Der Bruder war kein bekannter Apostel, Prophet, sonst irgendwer. Er war einfach einer, der seinen inneren Menschen aufgebaut hatte. Und der gleichzeitig seinen Glauben aufgebaut hatte. Und als es dann zu der Situation kam, zu der Challenge kam, reagierte er nicht im Fleisch, sondern im Geist. Im Glauben. Es muss nicht immer so dramatisch enden. Gell? Also, ne? Aber wichtig ist, als bereit zu sein. Liebe Schwester aus der Gemeinde, kennt sie, ist jetzt schon 82, ist eng mit einer Freundin, ne? Also so, ich liebe die über 80-Jährigen, ne? Die sind gereift, ne? In Pulverdampf erkraut, ne? und Beterinnen, ne? Die wirklich ihre Lektionen gelernt haben und die und Monika ist so alles, sie wird das jetzt nicht hören, da kann ich sagen, ist ja auch was Gutes. Sie erzählte mir eine Geschichte, sie hatte Öl auf dem Herd stehen und der entzündete sich dann, sie wurde durch die Kinder abgelenkt und dann brannte die Geschichte und sie hat instinktiv reagiert, sie wollte das Ding aus dem Fenster rauswerfen, Nachteil oder was sie nicht beachtet hatte, da waren Fliegengegner vor. Aua, genau. Das heißt, sie verbrannte, das heiße Öl kam auf ihren Arm und sie sagte, sofort startete sie in Sprachen zu beten. Weil sie ist auch so eine Sprachenbeterin. Es waren keine Brand, der Schmerz ging, war kein Schmerz, es war keine Verbrennung zu sehen. Es ist ein Bereich des Übernatürlichen. Ja? Ich hoffe, ihr zieht die richtige Schlussfolgerung jetzt raus. Aber wenn unser Geist, unsere Kraftquelle, wenn die auferbaut ist, wenn die stark ist, dann werden wir übernatürlich reagieren und nicht zuerst natürlich. Ne? 1 als 0, ne? Und Krankenwagen und Aua und ne? Panik. Und ich glaube, der Leib Christi verändert sich. Wir kommen in ein Leben des Übernatürlichen. Sprachengebet. Ich gehe so ein bisschen schneller hier. Ja, es gibt tolle Beispiele. Jackie Pullinger, wer kennt ihr noch? Ja, als sie das Sprachengebet entdeckte, ne, dann fing die da an, mit Drogenabhängigen, Heroinsüchtigen da in dieser verbotenen Stadt ihnen zu dienen und die merkten, oh, wenn sie in Sprachen beten, da haben die einen Entzug ohne Entzugsschmerzen. Ne? Findest du schon diesen Vorhof der Hölle? Das sind Brunnen, das Quellen, die der Herr dabei ist, wieder uns zu erinnern. So, guck, das sind Kraftquellen. Und hier ist eine Kraftquelle, die so umkämpft ist, weil sie so wirksam ist. Das überspringe ich. Ah ja, die Geschichte wollte ich euch auch erzählen. Pros Euromai bedeutet Gebet. Ich spreche direkt mit Gott. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Da war ein lieber Bruder, ich war 3 Monate in Mexiko. Und der hatte so einen alten Lastwagen. Und mit dem hat er versucht, seine Waren da auszuliefern. Aber sehr oft brach die Maschine zusammen und das Auto fuhr und immer Trappel. Und in Mexiko, die Gemeinde war auch sehr stark in Sprachengebet. Als ich dort meinen Jüngerschaftskurs machte, jeden Morgen eine halbe Stunde Sprachengebet. Das war Disziplin. Später habe ich gemerkt, ohne dieses Sprachengebet hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt. Das war eine Challenge für mich damals, aus verschiedenen Gründen. Okay, anyway, dieser Mann hatte also einen kaputten LKW und immer war er kaputt. Und immer wenn er kaputt war, ging er in die Gemeinde und betete in Sprachen. Die Gemeinde wusste dann schon immer, okay, Alfredo, wieder Probleme mit Auto, ne? Probleme. Oh, Rasha Kador, ja, die Schere, da war er hin und her hin. Lange Rede kurz. Er betete Geheimnis im Geist, er betete die Wahrheit und Gott erhörte sein Gebet. Das heißt, Über kurz oder lang, das Auto wurde ersetzt, neues kam. Ne? Inzwischen, er wurde damals, als er in der Gemeinde war, hatte er ein großes Unternehmen mit vielen neuen LKWs, wo er war wirklich wohlhabend geworden. Aber es begann mit dem kaputten Auto und Sprachengebet. Ich war mal in Basel unterwegs, das war die Geschichte, wo ich heute Morgen schon mal angeschnitten habe, euch zu teasern. Und als geschorener Bruder im Straßeneinsatz unterwegs, im Namen des Herrn, nach der Teestube, wie das die jungen Leute gell, Teestube, 70er Jahre. Ja. Guckt übrigens mal den Film Jesus Revolution, da sind wir auf Netflix. Da luden wir also Leute ein und ich war unterwegs und dann sah ich ein Pärchen auf der Bank sitzen. Ich war diesmal allein unterwegs und sagte, okay, gut, die sind jetzt gerade mit sich beschäftigt. Oder nee, ich will das noch nicht, sondern warten. Und das war die Phase, wo ich so im Schwebezustand war zwischen. Ist es von Gott die Gabe oder nicht? Ich habe es euch heute Morgen angedeutet. Und dann fing ich an, in Sprachen zu beten, leise für mich. Und plötzlich stand der junge Mann auf und ging. Die junge Frau saß allein da. Nun ist es jetzt kein Rezept für. Ne? Hallo? Aber der Heilige Geist hat mich wirklich gedrängt. Ich ging dann zu der jungen Dame hin und stellte mich vor: Hallo? Und möchtest du mit mir kommen? Wir haben eine Teestube hier mit Christ und wir über das Evangelium kurz. Ja, ging dann mit. Das ist ja auch wunderbar, ne? Dass da, ja, wer geht dann schon mit Fremden? Ne? Sie kamen dann mit mir, ich bin auch so ein vertrauenswürdiger Typ. Dann mit mir und dann waren sie in der Teestube. Ne? Und lange Rede, kurz, sie übergab ihr Leben Jesus. Nahm ihn als Herrn und Retter an. Nächsten Sonntag war sie in der Gemeinde oben am Heiligen Berg St. Kishona. Ich übergab sie dann an eine weibliche Mitarbeiterin, die das dann weiterführte. Und später hörte ich, sie ging auf eine Bibelschule, hat die Jugend einer Mission, Jüngerschaftskurses gemacht, wurde Missionarin und ist auf einem dieser Schiffe von Jugend einer Mission, ich glaube es war die Anastasia, ist sie da durch die Welt gefahren. Wo fing es an? Sprachengebet. Versteht ihr? Du wirst Abenteuer mit dem Herrn erleben, wenn du im Leben Geist führst und nicht nur auf deine, ne, meine natürlichen Geschichten, ich sage, hey, das ist ein Pärchen, okay, tschüss. Aber ich merkte, da hilft mich was. Das Sprachengebet, da stand der junge Mann auch. Die waren nicht verliebt oder so, das habe ich später mitgekriegt, einfach just a friend. Und Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. So, das andere geht recht kurz. Ich habe es jetzt, es gibt verschiedene Arten von Sprachenrede. Es gibt die Sprachenrede als prophetische Botschaft, das Vorhersagen, Hervorsagen von Worten Gottes mit Auslegung, wenn andere dabei sind, damit das Reden Gottes auch empfangen werden kann. Drittens, es gibt den Lobpreisgesang im Geist. Da hat das Griechische auch ein extra Wort für, 1. Korinther 14, Vers 15. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Und da steht das Wort Psallo. Psallo. Das findest du halt in keiner deutschen Übersetzung. Da steht nur, aber Psallo, das heißt, es gibt verschiedene Arten von Sprachenrede. Es gibt den Lobpreisgesang, es gibt die Bitte, es gibt die Fürbitte, es gibt das persönliche Sprachengebet zur Auferbauung und last not least, es gibt auch die Danksagung im Geist. 1. Korinther 14, Vers 16. Denn wenn du mit dem Geist Dank sagst, da steht das griechische Wort eulogeo, das ist jetzt einfach, was jemand, ne? Eulogeo, gut, das Gute sagen, logeo, logos, sprechen, das Gute sprechen, Segensworte sprechen, das Wort Lobpreis vor. Da kommt es aber auch für Danksagung gebraucht. Das heißt so, denn wenn du mit dem Geist Dank sagst oder preist, das ist eine Sache. Du kannst also Dank sagen im Geist, du kannst aber Dank sagen auch mit dem Verstand. So, wir im CZN haben das gezielt manchmal praktiziert, dass wir gesagt haben, so, wir danken jetzt alle mal im Geist. Na, wir sind jetzt, da waren wir dann so 10 oder 8 Beter zusammen und dann fingen wir an. Und wir sollten aufschreiben, wenn wir die Auslegung kriegen, damit wir wissen, wofür danken wir. Das haben wir dann dabei, das hat uns mega gegenseitig aufgebaut. Auch bei Bitten. Wofür hast du jetzt gebetet? Wir haben unsere Gebetstreffen oft strukturiert nach der Agenda im Heiligen Geist. Wenn wir drei das selber hatten, für Kosovo zu beten, für Erweckung, dann haben wir gedacht, okay, das kann nur von Gott sein. Ne? Also, das war dann auch von Gott und das haben wir dann verständlich mit unserer Vernunft auch ausgebetet. So, Punkt. Jetzt setzen wir einen kurzen Punkt und ich gebe euch mal die Möglichkeit dazu jetzt, ich sage gleich zum Schluss noch was über Geistesgaben, bevor wir in die Segnungszeit kommen. Fassen wir noch kurz zusammen. Wir haben gehört, es gibt verschiedene Arten von Sprachen, von Zungen. Zungenrede. Gott gegenüber nennen wir Zungengebet. Es gibt Lobpreis, es gibt Danksagung, es gibt Bitte, es gibt Fürbitte im Geist und mit dem Verstand. Wenn wir das tun, beten wir Geheimnisse, wir bauen uns selber auf, wir stärken unseren inwendigen Menschen und bauen unseren allerheiligsten Glauben auf. Damit führen wir unseren menschlichen Geist Kraft zu, sodass der die Regierungsposition einnimmt über Körper und seelische Regung. Das war die Zusammenfassung. Fragen dazu?
Du hast gesagt, das Gebet, das Sprachengebet geschieht im Geist und im Verstand. Das verstehe ich nicht.
Genau, beides.
Weil wenn ich in Sprachen bete,
ja,
dann ist kein Verstand da.
Richtig.
Und da ist auch kein Platz für Verstand oder Worte.
Ja.
Dann bin ich woanders, glaube ich mal.
Ja.
Deswegen genau. Verstehe ich nicht, dass du sagst Geist und Verstand.
Genau.
Es ist zwingend notwendig, dass das ein Paar sein muss.
Nein. Ich lese nochmal den Bibelvers dazu. Da heißt es, was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Also Paulus will sagen, du kannst ein Gebetstreffen haben im Geist, du kannst im Geist beten, aber du kannst im Verstand beten. Also es wird immer ein Nacheinander wahrscheinlich sein. Manchmal betest du nur im Verstand, auch in Ordnung. Manchmal betest du nur im Geist, auch in Ordnung. Er möchte nur die Zweigleisigkeit und dass es da keine Konkurrenz gibt. Weiter Fragen?
Wegen der Aufnahme kannst du ganz kurz die Frage nochmal, ja, weil wenn die dann.
Genau, die Frage war, ob dieses Beten im Geist, wie das Verhältnis zum Beten mit dem Verstand verhält. Ja. Muss da immer mit dem Verstand auch mitgebetet werden? Nein, der Verstand bleibt fruchtleer. Paulus meint hier nur, es gibt hier ein Nebeneinander. Manchmal. Später oder früher. Beide Gebetsformen sind legitim. Weitere Fragen?
Also jetzt zum Beispiel mit der Sprache reden im Gottesdienst ist ja immer so eine Sache, ne?
Ja.
Ja, wie das habe ich halt auch nicht so ganz verstanden. Wie ist denn das jetzt? Also so für mich ist es so, wenn das entsteht, bin ich da auch total offen. Mhm. Ja, wenn das aber jetzt von vorne so gesagt wird, da habe ich manchmal so wieder meine Probleme mit, muss ich sagen. Und dann steht ja auch in der Bibel drin, wenn da jetzt zum Beispiel Fremde da sind, die denken, ja, wir sind betrunken oder so, wir sollen ja auch ein Zeugnis für die sein, wir wollen ja die Menschen auch gewinnen.
Ja.
Das schwebt immer so im Hinterkopf, genau, wo ich so denke, wie gehen wir da damit um?
Genau.
Und dann steht ja auch drin, dass im Gottesdienst ja die Sprachenrede sollen eigentlich nur nutzen, sagt der Paulus, wenn es auch ausgelegt wird, wenn ein Ausleger da ist. Wie ist das?
Genau. Wichtig die Unterscheidung zwischen Sprachenrede, Sprachengebet. Das ist meine Erkenntnis. Ja. Er sagt, wenn Sprachenrede kommt, ob gesprochen oder gesungen, wenn es der allgemeinen Auferbauung dient, dann bitte legt es aus. Das ist gut. Ja. Beim Sprachengebet hatten wir in unserer Gemeinde große Freiheit. Das heißt, wir haben in Sprachen gesungen. Und weil es ein gesungenes Gebet ist, braucht es keine Auslegung, weil Gott hat es verstanden. Gebet ist direkt Adressat Gottes, ob es Lobpreis ist, Danksagung ist, whatever. Aber um der Außenstehenden willen, und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, haben wir das immer erläutert. Ja, wir haben also gesagt, manchmal kam auch, was war denn das für eine tolle Sprache? Ich sage, ja, das war das und das. Ach, das war ja schön. Außenstehende, nicht Christen. Die Leute heute haben kein Problem mit dem Übernatürlichen. Also macht euch frei von dem, dass es für anstößig sein könnte. Für die meisten Leute aus der Welt ist es nicht anstößig. Die Religiösen haben mehr Probleme damit. Aber wir haben es so gehandhabt und der Liebe willen, wir haben es erklärt. Entweder vorher, nachher, das kam ihnen jetzt fremd vor, drei Sätze der Erklärung. Das war jetzt gesungener Gesang.
Ja, nur mal ganz kurz, du hast jetzt gesagt, wenn ein Sprachengebet gesungen wird, wie ihr das gemacht habt, dann braucht es keine Auslegung, ja, weil es ein Gebet direkt zu Gott, ja, ist. Gesungen und gesprochen genauso?
Ja.
Ja, wenn es Gebet ist, genau.
Also nicht nur Gebet im Singen, sondern auch im Sprechen. Sprechen. In beidem braucht man dann keine Auslegung.
Alles klar. Unsere Erkenntnis sagt, aber, wie gesagt, heute Morgen war es jetzt so, da kam dann die Gabe der Auslegung dazu, ohne dass ich die jetzt so angekündigt habe. Ich merkte einfach, okay, jetzt, das ist jetzt für die Gemeinde. Das heißt, es war eine gesungene Botschaft und danach kam die gesungene Auslegung.
Ich habe jetzt nochmal eine Frage. Früher habe ich das so getan, da hat einer eben eine Sprachenrede gehabt,
ja,
und ein anderer hatte dann die Auslegung dazu.
Ja.
Jetzt ist eben nur das Problem, wenn jetzt jemand die Sprachenrede hat, aber nicht selbst die Auslegung bringen,
ja,
kann,
ja,
ist er dann blockiert, weil er ja dann auch nicht weiß, kommt noch was oder kommt nichts. Ja? Also das ist ja dann auch für denjenigen, ja, oder wie ordnet man das dann ein? Ja. Wartet er dann, bis dann die Leitung was sagt? Oder?
Ja. Also die Pastoren sollten generell die Gabe der Auslegung haben, ne? Also by the way. Nein. Ja, wir haben es so gemacht. Wenn ich eine Sprache, eine gesungene Botschaft oder eine gesprochene hatte, habe ich die, ich wusste, der Heilige Geist pusht mich, ich habe es geteilt. Und dann habe ich gefragt, hat jemand von euch die Auslegung? Und manchmal gab es sogar zwei, ja, die die Auslegung hatten. Gut, Hilda, ne? Meistens dabei, die Auslegung. Wenn aber dann nichts kam, dann habe ich gesagt, oh, Heiliger Geist, gib mir die Auslegung. Das heißt, der Heilige Geist liebt, ist ein Teamplayer. Ja. Er liebt zwar auch die eierlegenden Wollmilchsäue, ne, die alles können, alles machen, alles, ne, aber eigentlich nicht. Sondern er möchte gerne das Leitprinzip, aber wenn jetzt niemand da ist oder sich niemand traut, ich bin sicher, es wäre jemand anders da gewesen, hat sich denn getraut. Ja, dann sage ich, okay, Heiliger Geist, das ist die Auslegung. Und ich bete dann im Glauben und wer im Glauben bittet, der empfängt. So, dann habe ich das geteilt. Wusste ich immer, dass es 100% vom Herrn war?
Nee.
Hat es ja dann aufgebaut?
Nein, nicht immer.
Es waren also keine Botschaften im Sinne von, der Herr hat mir gesagt, ne? Vorsicht vor solchen, das sollte man mindestens drei prüfen, ne? So, eine letzte Frage noch.
Sehr gut. Wenn ich in Sprachen rede, bete, wie auch immer, wie merke ich den Unterschied, ob ich jetzt eine Sprachenrede halte oder ob ich ein Sprachengebet spreche? Wie sehe ich da den Unterschied?
Ja.
Ich spreche in Sprachen,
ja,
ich kann das dann einsortieren, ho, das ist jetzt ein Gebet, das ist jetzt eine Rede, das muss übersetzt werden, das braucht nicht übersetzt werden. Wie kann ich das für mich sortieren, was ist Rede und Gebet?
Wer ist die Zielgruppe?
Ja.
Wenn du im Gottesdienst spürst, der Heilige Geist pusht dich, ich würde dann auch die Gottesdienstleitung dann fragen. Ich gebe euch nichts vor, wie ihr das machen sollt. Es ist nur aus meiner Beschränkung. Wir hätten das dann so gemacht, okay, dass du zu mir gesagt hast, wie ihr auch prophetische Worte handelt. Okay. Ich habe eine Sprachenbotschaft, du gehst da vorne, Zielgruppe ist Gemeinde, du legst los. Mhm. So, dann fragst du oder die Gottesdienstleitung, hat jemand die Auslegung? Okay. Wenn die nicht hat.
Also die Sprachenrede kommt von vorne zur Gemeinde.
Richtig.
Das Sprachengebet kommt von mir zu Gott.
Richtig.
Ja, genau. Ich verstehe.
Der Adressat ist Gott.
Alles klar.
Und wir hatten so, dass wir, es ist dann oft auch in den Pfingstgemeinden, da wurde dann, beten alle nebeneinander. Ne? So, jetzt beten wir mal in Sprachen, haben dann für Kranke gebetet und haben dann 75 dann haben Sprachen gebetet. So, es geht gar nicht auszulegen. Ja, muss auch nicht, weil der Herr der Adressat ist. Wenn wir zusammen in Sprachen singen, wir hatten mega Zeiten. Ich erinnere mich an die Geschichte von Alfred, von Heidenreich, Walter Heidenreich, kennt ihr den? Er erzählte uns bei Missionskonferenz, er sagte, guckt, wir haben eine wunderbare Technik hier aufgebaut. Ne? Alles muss funktionieren und super und perfekt und nichts gegen Techniker. Ne? Johannes, wir danken dir für nichts. Und Martin auch. Aber er sagte, manchmal ist es hyper. Da war er in der Gemeinde als junger Christ und es war so eine uralte Pfingstgemeinde, ne? So 70 plus. Ja, ja. Keine Technik, keine Lautsprecher, nennt man Mikro. Und erzählte er, und plötzlich fingen die an, in Sprachen zu singen. Und er sagte, und da kam so eine starke Gegenwart Gottes, das hat er noch nie erlebt. Da kommt meine Instrumentalbekleidung in Form eines Telefons angewässert an. Vorhin hatte ich es auch Flug. Sucht mich sonst niemand an, aber immer, wenn da irgendwas ist. So, ja? Haben wir verstanden? Nein, ich will nicht dazu tanzen. Aber es ist ein schöner Klingelton. Also, ja, ja. Es muss halt immer Hip-Hop sein. Ja.
Passt auch perfekt zum Thema. Oder?
So. Nachher könnt ihr mich immer noch, wenn eine Frage ist, ich mache jetzt einen Schnelldurchgang, nochmal kurz zu den Geistesgaben, was ja auch wichtig ist. Es wäre ein eigenes Thema, ein eigenes Seminar über die Geistesgaben jetzt zu lernen. Deswegen mache ich es wirklich, ich habe es aber auch so angekündigt, kurz. Früher dachte ich, ich mache einen Gabentest und dann weiß ich, was für eine Geistesgabe ich habe. Später merkte ich dann, nee, ich glaube, das ist nicht so, sondern der Heilige Geist wohnt mit allen Gaben in mir. Und teilt jeweils zu, in dem jeweiligen Moment, in der jeweiligen Situation, wie er will.
Ne? Ja.
Also dann ist eine Situation, du denkst so, jetzt müsste man prophezeien. Ach, schade, dass der prophetisch Begabte heute krank ist. Ne? Wär gut gewesen. Ne? Ich glaube, so ist der Heilige Geist. Sondern der Heilige Geist ist mit einem Komplettprogramm in dir. Aber weil er ein Teamplayer ist, ja, drückt er sich jeweils unterschiedlich aus. Mit den Geistesgaben. Und dann gibt es je nach Berufung gewisse Spezialisten. Ja, da gibt es solche, die wirklich die Gabe dann der Heilung haben. Und trotzdem legen wir allen die Hände auf. Das ist unsere Universalberufung. Das ist unsere Universalberufung zu prophezeien. Steht in der Schrift. Ich kann jetzt nicht alle Bibelstellen nachlesen. 1. Korinther 14. Alle können prophetisch reden. Bemüht euch aber um die Gaben des Geistes. Dieses Bemühen ist wohl der Schlüssel, der dazu führt, dass es so ein bisschen ärmlich aussieht, auch im charismatischen Bereich mit der Gabenbetätigung. Das Bemühen. Aber ich denke, das von den Gaben her, ihr könnt alle prophetisch reden, wir sind ein Leib und es gibt Sprachengaben wie Prophetie, verschiedene Arten von Sprachenrede, wie wir hörten, und die Auslegung. Dann gibt es die drei Kraftgaben, die Gabe des Glaubens, die Gabe der Wunderwirkung, die Gabe der Heilung. Und dann gibt es drei Gaben, die nennen sich Offenbarungsgaben, das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit und Unterscheidung der Geister. So, das heißt Gott, der Heilige Geist, will jeden gebrauchen in der jeweiligen Situation, ob das persönlich, Umfeld, Gottesdienst, ist er nicht angewiesen. Jetzt war schade, dass der nicht da ist für diese Gabe. Ja? Ich denke, es kommt auf etwas ganz anderes an, damit diese Gaben aktiviert werden. Und zwar ist es die Gabe des Glaubens. Wenn du glaubst, dass der Heilige Geist sich ausdrücken will, okay, ist schon die halbe Miete.
Ne?
Wenn du voller Liebe bist, und das ist der Punkt, dass du den anderen liebst, es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Selbstdarstellung oder dich zu promoten, ja, oh, jetzt komme ich habe die Gabe der Prophetie, ne? So, Gemeinde Gottes, jetzt hört mal genau zu. Das alles will der Heilige Geist nicht. Ne? Gabe der Prophetie soll zur Auferbauung aller dienen, aber es ist die Liebe. Die Liebe zum anderen, nicht die Liebe zu dir selbst. Und das andere, was Gaben aktiviert, ist die Gegenwart Gottes. Ja? Wenn du in der Gegenwart Gottes bist und du spürst die Kraft des Heiligen Geistes, der Geist des Herrn ist auf dir, die Salbung ist da, nennen wir das auch, dann ist es leicht. Dann sind die Dinge des Geistes leicht. Da brauchst du also kein Gabenstudium machen, du brauchst kein Zertifikat, ich habe die und die und die, sondern wenn du mit dem Heiligen Geist, der Person des Heiligen Geistes zusammenlebst, wenn du viele Sprachen betest, wenn du mit der Glaubenserwartung kommst, der Heilige Geist will mich gebrauchen, du bist voller Liebe, du willst das Volk Gottes auferbauen und dann ist eine Umgebung, wo die Gegenwart Gottes ist, dann ist es leicht. Ja? Und ich glaube, das Bemühen, da bin ich echt drüber gestolpert, wie oft es heißt, wir sollen uns um die Gaben des Geistes bemühen. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Früher dachte ich immer, bemühen. Okay, was gilt es zu leisten? Bemühen. 3 Tage fasten, ne, damit du am Sonntag mal ein prophetisches Wort hast. 5 Stunden die Bibel lesen. Was das nicht alles so einfällt. Das ist nicht mit Bemühen gemeint. Sondern Bemühen ist eigentlich das Hineintreten in der Glaubenserwartung, in der Bereitschaft. Heiliger Geist, hier bin ich. Wirke durch mich. Das Bemühen von seitens der Gemeindeleitung ist, dafür Räume zu schaffen. Übungsräume. Muss vielleicht nicht gleich der Sonntagsgottesdienst sein, wo man übt. Und da dürfen die Fehler machen. Und dann gibt es von einem Mentor, gibt es dann ein Feedback. Sag, hey, danke, dass du dich getraut hast. Du hast dein erstes prophetisches Wort weitergegeben. Das ist toll. Wie ging es dir dabei? Ja, ich war mir ein bisschen unsicher. Der letzte Teil war so, ja, das ging mir auch so. 2 Drittel hat mich wirklich berührt, aber das letzte Drittel hatte ich den Eindruck, das war dein Wunsch für den anderen. Da wolltest du denn mit segnen. Ist in Ordnung. Nehmen wir uns doch die Furcht vor Fehler zu machen. Uns frisst niemand. Die Gemeinde wird auch nicht dadurch zerstört, wenn einer mal... es gibt andere Dinge, die sind No-Gos beim Prophezeien. Das gibt es auch. Da gibt es ein extra Buch, prophetisch reden können alle, von Steve Thompson, mega gut für die Gemeinde, die sich im Prophetischen bewegen wollen, nach dem Motto, der Herr hat mir gesagt, ich soll nicht heiraten. Oh nein! Ja, oder verkaufe Haus und Hof und gib das Geld der Gemeinde. Na? Der Kassierer hat eine Woche Zeit. Ne? Da kommt dann die Gabe der Geister zum Tragen, dass er noch 2 oder 3 Mal mit Gegenhören, gerade wenn es hochprozentige Prophezeiungen sind. Ne? Also das ist dann auch ganz wichtig. Aber wichtig, angstfreie Übungsräume schaffen, das Bemühen kommt von beiden Seiten. Ich stelle mich zur Verfügung und Gemeinde stellt Räume zur Verfügung. Zeiträume, fangt klein an, wenn ihr da reintreten wollt. Macht es unter Begleitung, angstfrei. Und dann wird es Wildwuchs geben, dann wird es solche geben, die fühlen sich dann gleich wie, ne, die darf man dann runterholen, liebevoll. Das Wirken des Geistes ist immer begleitet mit Mischungen, mit Herausforderungen.
Als Gemeindeleiter, spürst du bei anderen, bei Leuten, ihre Geistesgaben, ich meine, wer welche Gabe hat, Geistesgaben hat, wenn er ein Wort hat, hast du als Gemeindeleiter ein...
Ging mir manchmal so. Da hatte ich wirklich den Eindruck, Monika, ich habe den Eindruck, du hast da noch was. Ja, ich wollte es aber nicht sagen. Dachte, okay, komm, lass es raus. Schon, aber nicht immer.
Ja.
Also verlasst euch nicht auf die Gemeindeleiter, die dann euch den Stempel geben und sagen, so, go.
Wir wollen ja auch Möglichkeiten.
Unbedingt, das ist der Punkt.
Aber das Schöne ist ja auch bei uns, dass wir das dann ja prüfen. Also da kann man auch weniger Angst haben.
Ja.
Und dann sagt er, geht's weiter. Ist ja auch ein Schutz.
Das ist ganz wichtig, was du sagst. Das Prüfen, Teamworking ist ein Schutz. Und es geht nicht um Kontrolle. Ja? Es gibt Gemeinden, die sind so in einem Spirit von Kontrolle. Da muss alles kontrolliert werden. Ne? Und das ist nicht gut. Der Heilige Geist ist kein Geist der Kontrolle, aber ist ein Geist der Ordnung. Der Unterordnung, wir bauen uns. Und wer weise ist, der lässt sich auch was sagen. So. Also es kommt zu Wachstums- und zu Reifeschritten, wenn wir in diesen Raum des Geistes gehen. Aber wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich sag's euch. Ne? Ist halt so. Kein Wachstum ohne Wachstumsschmerzen.
Ja.
Wir wollen an der Stelle schließen und biegen jetzt in die Zielgerade ein. Erlaubt ihr mir eine Viertelstunde mehr mit Segnungsteil, damit wir jetzt die Möglichkeit haben, einfach für die zu beten, die das möchten. Wir werden das Lied nochmal hören.